Es gibt Menschen, die in ihrem Leben sehr viel angestellt haben, sehr viel Sünde auf dem Kerbholz haben. Vielleicht Menschen, die schwere Verbrechen begangen haben, gemordet haben oder ähnliches. Und vielleicht hast du schon einmal erlebt, dass du einem Menschen etwas über das Evangelium erzählt hast und ihnen gesagt hast, dass Gott bereit ist, ihnen alle ihre Schuld zu vergeben. Und dann entgegnen einem Menschen und sagen, glaube ich nicht. Das kann nicht sein, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Oder Menschen, sie begehen eine schlimme Sache, die sie sich selber eigentlich gar nicht zugetraut hätten, und sie meinen dann, Gott kann mir sowas nicht vergeben. Und solche Menschen, sie denken, dass es bei Gott ein gewisses Sündenmaß gibt, und wenn du über dieses Sündenmaß hinauskommst, dann ist vorbei. Dann sagt Gott, sorry, das kann ich dir leider nicht vergeben. Das war jetzt ein Schritt zu weit. Und das ist eine Unwahrheit. Und solche oder ähnliche Unwahrheiten wird Paulus uns mit dem heutigen Text widerlegen. Paulus wird uns heute zeigen, wie überströmend Gottes Gnade ist. Und ihr dürft den Predigtext aufschlagen aus Römer Kapitel 5, ab Vers 12 lesen wir bis zum Ende des Kapitels. Da schreibt Paulus, Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wenn durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ein nicht ganz einfacher Text, so auf den ersten Blick zu verstehen. Aber wir wollen uns da heute langsam von Vers zu Vers hangeln. Wir haben letzten Sonntag zusammen über die Verse 1 bis 11 aus Römer 5 nachgedacht. Und Paulus hat uns in diesen Versen gezeigt, dass wir durch die Rechtfertigung aus Glauben Frieden mit Gott haben und eine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit haben. Wir dürfen uns jetzt schon dieser Herrlichkeit rühmen. Wir dürfen uns auch deswegen in Bedrängnissen rühmen, weil Gott uns durch die Bedrängnisse in unserem Leben erzieht und uns wie Kinder behandelt. Und das alles hat seinen Ursprung in der Rechtfertigung Jesu Christi. Weil Jesus Christus uns durch den Glauben gerechtfertigt hat, haben wir diese Hoffnung. Paulus hat durch Römer 5, Vers 1 klargemacht, dass unsere Rechtfertigung der Dreh- und Angelpunkt ist, durch den wir die Sohnschaft und damit auch die Hoffnung auf solche Verheißungen haben. Im Vers 11 hat Paulus dann noch einmal gesagt, dass wir durch das Opfer diese Versöhnung oder diese Rechtfertigung empfangen haben. Paulus hat also den Römern eine sehr starke Ermutigung gegeben in diesen ersten 11 Versen, die ihren Grund im stellvertretenden Tod Jesu hat. Und jetzt könnte unter den Lesern der Zweifel oder diese Frage aufkommen, wie kann denn durch das Werk des einen Menschen Jesu Christi, wie können dadurch so viele Menschen gerechtfertigt werden? Wie kann das Werk Jesu Christi für so viele Menschen gleichzeitig gültig sein? Ein Mensch kann doch nur für die Schuld eines Menschen sterben. Das ist die Frage, die Paulus uns jetzt mit den nächsten Versen beantworten möchte. Mit dieser Frage würde man quasi anzweifeln, ob denn die Rechtfertigung, die sich Gott da ausgedacht hat, überhaupt juristisch korrekt wäre. Wir müssen in der Wirksamkeit der Rechtfertigung absolute Gewissheit haben, damit wir den Verheißungen glauben können, die sich auf diese Rechtfertigung gründen. Wenn jemand an der Rechtfertigung zweifelt, da sind für ihn alle Verheißungen dahin, die Paulus vorher uns zugesprochen hat und womit er uns ermutigt hat. Deswegen ist es nicht unwesentlich, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, und Paulus gibt sich Mühe, das zu argumentieren, um uns zur völligen Gewissheit in unserer Rechtfertigung durch Jesus Christus zu bringen. Vers 12 fängt jetzt gleich mit einem Darum an, womit Paulus sich direkt auf Vers 11 bezieht, wo Paulus gesagt hat, dass wir durch Jesus Christus die Versöhnung empfangen haben. Also wir, Mehrzahl, haben durch den einen Jesus Christus Versöhnung empfangen. Wie geht das? Das erklärt Paulus uns jetzt ab Vers 12. Er schreibt darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Bevor wir jetzt genauer auf Vers 12 eingehen, möchte ich erstmal was zur gedanklichen Struktur dieses Abschnittes sagen. Paulus, er beginnt hier im Vers 12 seinen Gedanken, und dann folgt vor Vers 13 hier in der Elberfelder ein Gedankenstrich. Oder in der Schlachter 2000 habt ihr eine Klammer auf. Und diese Klammer wird dann in der Schlachter 2000 erst nach Vers 17 wieder geschlossen. Und ich habe euch diese Klammer quasi aus der Schlachter-Übersetzung, die haben wir euch in den Gottesdienstzettel, in den Elberfelder-Text mit eingefügt. Paulus, er beginnt diesen Satz hier im Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und dann erwartet man, dass Paulus diesen Satz fortsetzt mit den Worten, so auch, aber das kommt nicht nach Vers 12. Und es erweckt den Eindruck, als wenn Paulus da seinen Satz unterbrochen hat. Und so ist es auch. Er macht also nach Vers 12, setzt er diesen Satz nicht zu Ende fort, sondern er beginnt hier, also im Vers 12, mit einem Vergleich. Er nennt uns aber nur die eine Seite des Vergleichs. Das Gegenstück zu diesem Vergleich bleibt hier erstmal aus. Und erst nach Vers 17, nach einem Einschub, also das, was in Klammern steht, das ist quasi ein gedanklicher Einschub, mit dem Paulus schon beginnt, diesen ersten Teil des Vergleiches zu erklären. Und erst nach dieser Erklärung setzt Paulus quasi diesen Satz zu Ende fort. Und er sagt dann ab Vers 18, wie nun die Übertretung durch wie nun durch eine Übertretung für alle Menschen es zur Verdammnis kam, so auch, und hier haben wir dann dieses so auch, was wir eigentlich schon nach Vers 12 erwarten würden, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Das ist hier quasi das Gegenstück dieses Vergleichs aus Vers 12. Das heißt, Paulus beginnt den Vergleich, er nennt eine Seite des Vergleichs, erklärt dann erstmal mehrere Verse, den ersten Teil des Vergleichs und setzt dann im Vers 18 und 19 diese Wahrheit zu Ende fort. Also wir haben im Vers 18 und 19 in diesem Text haben wir die Kernwahrheit oder die Hauptaussage dieses Textes. Die Verse 13 bis 17 erklären diese Hauptaussage. Paulus wird in diesem Text jetzt also erklären, wie Jesus als Einzelperson die Schuld von so vielen Menschen sühnen konnte. Und Paulus tut das, indem er dem Werk Jesu Christi jetzt die Sünde Adams gegenüberstellt, um damit zu zeigen, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Paulus wird in diesem Text die Auswirkung der Sünde Adams mit der Auswirkung der Erlösung Jesu Christi vergleichen. Es ist quasi wie, als wenn Paulus vor einer Waage steht und Paulus tut auf die eine Seite die Sünde Adams und dann tut er auf die andere Seite das Werk Jesu Christi und er zeigt, was wiegt schwerer. Das beweist Paulus hier in diesem Text. Und er beginnt im Vers 12 mit diesem Vergleich, mit diesem ersten Teil des Vergleiches und sagt, darum wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch Adam kam also Sünde in die Welt. Adam wurde von Gott ohne Sünde geschaffen. Er war nach seiner Schöpfung sündlos. Und Gott gab Adam das eine Gebot oder Verbot, von dem Baum der Erkenntnis nicht zu essen. Die Schlange verführte Eva dann Adam, gegen dieses Gebot zu sündigen. Adam hatte zu diesem Zeitpunkt, nachdem er geschaffen wurde, keine sündige Natur. Er war nicht versklavt unter die Sünde, wie es Menschen heute sind. Er war frei in seinem Willen, sich für den Gehorsam oder für den Ungehorsam zu entscheiden. Und er glaubte der Lüge Satans und er sündigte gegen Gott. Damit war die Sünde in der Welt. Und was ist die Konsequenz der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod, lesen wir in Römer 6, Vers 23. Wir lesen aber nicht, dass Adam im Garten eben da auf einmal tot umgefallen ist. Ab diesem Zeitpunkt in 1. Mose lesen wir, dass immer wieder ein Geschlechtsregister folgt und wir lesen immer wieder den Satz, er lebte so und so viele Jahre und er starb. Er zeugte den und der zeugte dann wieder den und der lebte so und so viele Jahre und er starb. Und er zeugte wieder den und der lebte dann so und so viele Jahre und er starb. Und wir lesen immer wieder diese Aussage, und er starb, und er starb, und er starb. Wenn wir älter werden, dann produziert unser Körper mit zunehmenden Jahren Zellen, die schwächer sind als die vorigen. Und ab einem gewissen Alter ist unser Körper nicht mehr lebensfähig und wir sterben. Dieser Prozess begann ab dem Sündenfall Adams. Es ist jetzt aber nicht so, dass nur Adam gestorben ist, sondern alle seine Nachkommen starben auch. Vers 12 sagt uns, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Und jetzt wird die Frage aufkommen, warum müssen denn alle sterben? Es hat doch nur einer gesündigt. Warum sage ich, es hat nur einer gesündigt, wenn hier im Vers 12 steht, dass alle gesündigt haben. Wenn Paulus hier schreibt, dass alle gesündigt haben, dann meint er nicht, dass alle Menschen zu ihren Lebzeiten gesündigt haben. Es ist so, als wenn wir damals mit Adam zusammen gesündigt haben. Und weil Paulus weiß, dass der natürliche Mensch sich gegen diesen Gedanken auflehnen wird, unterbricht er an dieser Stelle seinen Vergleich und erklärt genau diesen Punkt jetzt ab Vers 13. Viele meinen, dass wir nur unsere sündige Natur von Adam geerbt haben und aufgrund unserer sündigen Natur dann zu unseren Lebzeiten zu sündigen anfangen. Und das habe ich bis vor kurzem ehrlich gesagt auch gedacht, aber dieser Text hat mich eines Besseren belehrt. Wir denken, es kann doch nicht sein, dass ich für eine Sünde verantwortlich gemacht werde, die ich gar nicht begangen habe. Und genau diese Aussage widerlegt Paulus jetzt ab Vers 13. Und er schreibt, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Paulus wiederholt hier noch einmal, was er quasi schon vorher im Kapitel 4, Vers 15 gesagt hat, nämlich, dass ohne ein Gesetz keine Sünde angerechnet werden kann. Das Gesetz kam erst durch Mose und vor Mose gab es das mosaische Gesetz nicht. Gott konnte die Menschen, die vor Mose gelebt haben, also nicht vor dem mosaischen Gesetz zur Verantwortung ziehen. Sie kannten es nicht, sie hatten es nicht. Hier sagt uns Vers 12 und 13 aber, dass die Sünde seit Adam in der Welt war und die Menschen aufgrund der Sünde auch gestorben sind. Vers 14 bestätigt uns das noch einmal, wo Paulus schreibt, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Der Tod herrschte selbst über die Menschen, die zwischen Adam und Mose ohne ein Gesetz lebten. Sie sind alle gestorben. Und wenn der Tod der Lohn der Sünde ist, für welche Sünde sind dann bestimmt diese Leute gestorben? Die Antwort ist, sie sind für die Sünde Adams gestorben. Obwohl sie nicht die gleiche Sünde wie Adam begangen haben, sagt Vers 14. Für Adam gab es ein einziges Gebot. Du sollst von diesem Baum nicht essen. Und als Adam sündigte, vertrieb Gott Adam aus dem Garten Eden und Gott ließ den Garten bewachen, sodass kein Mensch mehr in diesen Garten hinein konnte. Es gab dieses eine Gebot, du sollst von diesem Baum nicht essen. Aber nachdem der Garten verschlossen war, konnte gar kein Mensch mehr zu diesem Baum. Das heißt, dieses eine Gebot, was Gott damals gegeben hatte, das konnte kein anderer Mensch brechen, weil sie nicht in den Garten konnten. Es konnte damit auch kein Mensch mehr von dieser verbotenen Frucht essen. Die Menschen nach Adam konnten gar nicht auf die gleiche Weise sündigen wie Adam. Sie konnten das Gebot, welches Adam gegeben wurde, nicht brechen. Sie konnten aber auch das Gesetz Moses nicht brechen, weil es das noch gar nicht gab. Sie konnten also kein Gebot brechen und trotzdem herrschte der Tod über sie, weil ihnen die Sünde Adams zugerechnet wurde. Indem Adam sündigte, repräsentierte er die ganze Menschheit. Adam tat das, was du und ich tun würden, wenn wir an seiner Stelle wären. Wir können auch sagen, Adam sündigte stellvertretend für uns. Vielleicht hört sich das, was ich jetzt erklärt habe, für den einen oder anderen etwas gewagt an. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir uns mit in diesen Versen hier, Vers 13 bis 17, in einem Gedankeneinschub von Paulus befinden, mit dem er die Verse 18 und 19 erklärt. Und wenn wir jetzt einmal kurz zu Vers 18 und 19 springen, dann erkennen wir genau das, was Paulus jetzt gerade erklärt hat. Vers 18, da sagt Paulus, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam. Wir werden verdammt wegen der einen Übertretung. So auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Und diese Verse machen unmissverständlich klar, dass wir nicht erst selber sündigen mussten, um Sünder zu sein. Durch die eine Sünde Adams sind wir bereits in die Stellung von Sündern hineinversetzt worden. Und deswegen sind wir schon des Todes schuldig. Und deswegen starben Menschen zwischen Adam und Mose wegen der Sünde Adams. Und an dieser Stelle wird uns klar, in welcher Hinsicht Adam und Jesus Christus einander gleichen. Gott entfernt die Sünde von uns in der Rechtfertigung durch das gleiche Prinzip, durch welches die Sünde in die Welt gekommen ist. Adam sündigte als unser Stellvertreter, wodurch wir schuldig sind. Jesus Christus starb als unser Stellvertreter, wodurch wir unschuldig sind. Durch die Sünde Adams werden wir verdammt, durch das Werk Jesu Christi werden wir gerechtfertigt. Der vorerst sündlose Adam fiel in die Sünde und stürzte uns in die Sünde. Der sündlose Mensch Jesus Christus erlöste uns aus dieser Sünde. Ich habe die Frage einleitend gestellt, die Paulus mit diesem Text beantworten möchte. Wie kann das Werk Jesu Christi für so viele Menschen gleichzeitig gültig sein? Und mit dem, was Paulus uns gerade erklärt hat, haben wir die erste Antwort auf diese Frage, die lautet, weil die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, kann Gott Sünde auch durch das Werk des einen Menschen rechtfertigen. Gott entfernt die Sünde von uns in der Rechtfertigung durch dasselbe Prinzip, durch das die Sünde in die Welt gekommen ist. Deswegen ist unsere Rechtfertigung ein juristisch korrekter Akt, wenn Gott durch das Werk des einen Menschen viele Menschen rechtfertigt. Paulus vergleicht, wie ich gesagt habe, Adam und Jesus Christus. Er stellt den Ungehorsam Adams dem Gehorsam Jesu Christi gegenüber. Und wir haben gerade gesehen, worin die beiden einander gleichen. Jetzt ab Vers 15 wird Paulus uns zeigen, worin sich die Übertretung Adams von der Gnade Gottes unterscheidet. Und Paulus schreibt hier im Vers 15, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Achtet auf diesen Vergleich einer viele. Das wird hier in diesen Versen gegenübergestellt. Die Sünde Adams hat nicht nur Adam den Tod gekostet, sondern diese Sünde hat vielen Menschen den Tod gekostet. Gott erlöst aber nicht nur einen Menschen vom Tod, sondern Gott erlöst viele Menschen vom Tod. Durch die Fortpflanzung des Menschen hat sich die Anzahl der Sünder vermehrt. Gott ist aber nicht nur einem Sünder gnädig, sondern Gott ist vielen Sündern gnädig. Und damit zeigt Paulus, wie die Gnade Gottes die Übertretung Adams übersteigt. Und wenn Paulus hier von der Gnade Gottes oder von der Gabe in der Gnade spricht, dann bedeutet das, dass Gott es dem Menschen nicht schuldig ist, ihn zu erretten. Der Mensch hat das nicht verdient. Das sagt das Wort Gnade. Es wäre gerecht, den Menschen der Konsequenz des Todes zu überlassen. Das ist die gerechte Strafe. Aber Gott sieht bei vielen Menschen davon ab, sie zu verdammen. Stattdessen begnadigt er sie. Ein Mensch hat gesündigt. Gott ist aber nicht bereit, nur einem Menschen zu vergeben, sondern er ist bereit, vielen Menschen zu vergeben. Ab Vers 6 zeigt uns Paulus jetzt einen weiteren Unterschied. Im Vers 15 hat er von Übertretung und Gnadengabe gesprochen. Und im Vers 16 spricht Paulus jetzt von den Konsequenzen der Übertretung und der Gnadengabe. Und er schreibt: Mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Im Vers 15 hat Paulus über die Übertretung gesprochen. In Vers 16 spricht Paulus jetzt von der Konsequenz der Übertretung, nämlich die Verdammnis. Im Vers 15 hat Paulus von der Gnadengabe gesprochen. Im Vers 16 spricht Paulus von der Konsequenz der Gnadengabe, nämlich der Gerechtsprechung. Und so wie in Vers 15, so ist auch hier im Vers 16 die Gegenüberstellung zwischen dem einen und den vielen. Ein Mensch verursachte die Verdammnis, Gott spricht aber nicht nur einen Menschen gerecht, sondern viele. Und diesen Vergleich zwischen der Auswirkung und der Übertretung und der Auswirkung der Gnadengabe, den führt Paulus jetzt im Vers 17 noch weiter aus und er schreibt: Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir haben gerade von der Konsequenz der Gabe Jesu Christi gesprochen, von der Konsequenz der Sünde Adams. Und jetzt beschreibt Paulus im Vers 17 die Macht der Gnade und die Macht der Sünde oder die Herrschaft der Gnade und die Herrschaft der Sünde. Hier sagt Paulus, dass seit dem Sündenfall der Tod herrschte. Gott sagte zu Adam: Wenn du von diesem Baum isst, wirst du des Todes sterben. Und seitdem hat der Tod Macht über einen jeden Menschen. Irgendwann holt der Tod dich und mich ein. Niemand wird dem Tod ausweichen können. Der Tod hat das letzte Wort. Der Tod herrscht. Und eine wichtige Beobachtung aus 1. Mose 3 ist, dass Gott den Garten Eden nach dem Sündenfall verschlossen hat. Und jetzt mal eine Frage an euch: Warum durfte der Mensch nach dem Sündenfall nicht mehr in den Garten Eden? Wer kann mir das sagen?
Damit er nicht in seiner sündigen Natur nach dem Baum des Lebens greife.
Ganz genau. Damit er nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens isst. Also es gab nicht nur den Baum der Erkenntnis im Garten Eden, sondern es gab den Baum des Lebens. Ich möchte diese Verse noch mal kurz lesen aus 1. Mose 3, ab Vers 22. Und der Herr Gott sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch vom Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Diese Verse sagen uns, dass Adam trotz seiner Sünde ewig leben würde, wenn er vom Baum des Lebens essen würde. Und damit das nicht passiert, damit es bei den Konsequenzen, bei den gerechten Konsequenzen der Sünde bleibt, verschließt Gott den Garten. Der Weg zurück zum Leben war verschlossen, womit der Mensch der Herrschaft des Todes ausgeliefert ist. Es bleibt bei der Herrschaft des Todes. Wenn wir jetzt die zweite Hälfte von Vers 17 in Römer 5 lesen, dann lesen wir, dass die Konsequenz der Gnadengabe die ist, dass wir im Leben herrschen werden. Adam hatte im Garten Eden den Auftrag bekommen, über alles Lebende zu herrschen. Adam war aber ein Mensch mit freiem Willen und er durfte wählen zwischen der Herrschaft des Lebens und der Herrschaft des Todes. Und Adam entschied sich durch seinen Ungehorsam für die Herrschaft des Todes. Gott sagte ihm, wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Anstatt also, dass Adam über alles Lebende herrscht, herrscht jetzt der Tod über ihn. Und weil wir für die Sünde Adams verantwortlich gemacht werden, herrscht der Tod auch über jeden Einzelnen von uns. Du erlebst heute jeden Tag, dass du im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen musst. Unsere Arbeit ist mühsam und hart geworden wegen den Konsequenzen des Sündenfalls. Wir tragen die Konsequenz der Sünde Adams, weil Adam stellvertretend für uns gesündigt hat. In den Schmerzen einer Geburt erleben Frauen, wie Gott sie für die Sünde Evas mitverantwortlich macht. Nicht wir herrschen im Leben, sondern wir sind der Herrschaft der Sünde unterworfen. Und die befreiende Nachricht ist die, dass genauso konsequent wie der Tod jetzt über uns herrscht, so konsequent werden wir mit Christus im Leben herrschen. Durch die Gnadengabe Jesu Christi erlangen wir die Herrschaft über das Leben, die Gott dem Menschen schon damals im Paradies zugedacht hat. Gott hat damals den Weg zum Baum des Lebens verschlossen, damit wir nicht ewig leben. Aber durch Jesus Christus ist der Weg zum Baum des Lebens wieder geöffnet, damit wir zur Herrschaft des Lebens gelangen. Wir können jetzt ewig leben, obwohl wir gesündigt haben. Nicht nur das, wir herrschen im Leben, obwohl wir gesündigt haben. Es herrscht nicht mehr der Tod, sondern wir herrschen durch Jesus Christus im Leben. Die Offenbarung beschreibt uns, dass wir durch Christus den Zugang zum Baum des Lebens erhalten haben. Wir lesen sehr oft vom Baum des Lebens in der Offenbarung. Zum Beispiel 2 Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Offenbarung 22 Vers 14, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Durch die Gnadengabe Jesu Christi haben wir Anrecht auf Herrschaft im Leben erhalten. Jesus Christus hat durch seine Rechtfertigung unsere Kleider gewaschen. Der Tod wird nicht ewig über uns herrschen, sondern wir werden mit Jesus für ewig im Leben herrschen. So konsequent wie wir jetzt dem Tod unterworfen sind, so sicher wie der Tod, so sicher darfst du dir jetzt der Herrschaft im Leben sein. Das ist die überströmende Gnadengabe Gottes, Das ist das, was Paulus in seinem Gedankeneinschub jetzt von Vers 13 bis 17 erklärt hat, um das Ganze jetzt im Vers 18 und 19 noch einmal auf den Punkt zu bringen. Ich lese diese Verse noch einmal. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wie kann das Werk des einen Menschen Jesus Christus für so viele Menschen gleichzeitig gültig sein? Das ist die Frage, die Paulus mit diesem Text beantwortet hat. Und nach seiner Erklärung liefert er jetzt hier im Vers 18 und 19 zusammenfassend die Antwort. Adam sündigte stellvertretend für uns, wodurch wir der Verdammnis ausgeliefert sind. Wir sind durch die Übertretung Adams zu Sündern geworden. Vers 18 sagt, eine Übertretung für alle Menschen. Und genauso gilt die eine Rechtstat für alle Menschen. Gott entfernt die Sünde von uns in der Rechtfertigung durch dasselbe Prinzip, durch das die Sünde in die Welt gekommen ist. Und mit diesem Prinzip beweist Paulus, wie ein Mensch die Übertretungen vieler Menschen hinwegnehmen kann. Paulus beweist damit, dass unsere Schuldfrage juristisch korrekt gelöst ist. Er beweist damit, dass das Werk Jesu Christi nicht unzulänglich ist, um die Übertretungen vieler Menschen hinwegzunehmen. Sondern vielmehr Paulus beweist damit, dass Gottes Gnade überströmend ist. In Vers 15 haben wir gelesen, dass die Gabe der Gnade überreich geworden ist. Im Vers 17 spricht Paulus vom Überfluss der Gnade und im Vers 20 wird Paulus gleich nochmal davon sprechen, dass die Gnade überreich geworden ist. Also einem Menschen, der sich fragt, ob es denn rechtens ist, dass ein Mensch für viele stirbt, dem hat Paulus jetzt mit diesem Abschnitt klargemacht, ja, es ist rechtens. Weil die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, kann Gott auch durch einen Menschen die Sünde aus der Welt nehmen. Gott hat sich durch diese Rechtsgrundlage die Möglichkeit geschaffen, nicht nur einen, sondern viele Menschen zu retten. Gott muss es nicht tun, sonst wäre es nicht Gnade. Gott kann dabei bleiben, einen Menschen gerechterweise zu verdammen, aber bei vielen Menschen tut er das nicht. Er ist vielen Menschen gnädig. Und durch den Vergleich mit der einen Sünde Adams und der Übertretungen vieler Menschen macht Gott klar, wie überströmend seine Gnade ist. Vertreter der Allversöhnungslehre würden jetzt vielleicht zu Vers 18 sagen, schau mal, da steht doch, dass die Rechtfertigung für alle Menschen ist. Und sie würden damit behaupten, dass alle Menschen im absoluten Sinne gerechtfertigt sind und somit es keinen einzigen Menschen in der Hölle geben wird. Wir haben aber schon im Vers 17 gelesen, dass diese Gnade empfangen werden muss und nicht alle Menschen empfangen diese Gnade. Wenn wir nur ein Kapitel zurückschauen, da hat Paulus ausführlich erklärt, wie ein Mensch zu dieser Gnade kommt, nämlich durch den Glauben, hat er ausführlich am Beispiel Abrams beschrieben. Und weil nicht alle Menschen glauben, empfangen auch nicht alle Menschen diese Gnade. Das nur kurz am Rande zur Position der Allversöhner. Wir haben jetzt vorhin gesehen, dass Paulus alle Menschen aufgrund der Sünde Adams des Todes schuldig erklärt. Und ein Leser, der jetzt im Römerbrief gut aufgepasst hat, der wird sich daran erinnern, dass Paulus im Kapitel 3 schon alle Menschen aufgrund des Gesetzes für schuldig erklärt hat. Und deswegen kann jetzt die Frage entstehen, ja, warum sind wir denn jetzt schuldig? Sind wir jetzt wegen dem Gesetz schuldig oder sind wir wegen Adam schuldig? Paulus weiß, dass diese Frage aufkommen kann und er beantwortet uns diese Frage jetzt ab Vers 20. Er schreibt dort, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Hier sagt Paulus, dass die Übertretung durch das Gesetz zugenommen hat. Das heißt, Übertretung war schon da. Sie hat durch das Gesetz zugenommen, sie ist mehr geworden. Durch die Übertretung Adams war seit dem Sündenfall die Sünde schon da, der Mensch war bereits schuldig, aber jetzt kommt noch das Gesetz hinzu und legt zur Übertretung Adams noch einen riesigen Schuldenberg obendrauf. Wenn also jemand meint, wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann wäre ich gerecht, dann beweist Paulus ihm hiermit, dass es nicht so ist. Und er tut das mit dem Gesetz. Gott beweist durch das Gesetz so einem Menschen, dass er nicht nur durch die Sünde Adams schuldig geworden ist, sondern durch seine persönliche Sünde noch eine ganze Menge dazugegeben hat. Es kann niemand sagen, wenn mir die Schuld Adams nicht zugerechnet worden wäre, dann wäre ich sündlos geblieben. Ist Unsinn. Und um das zu beweisen, hat Gott uns das Gesetz gegeben. Paulus hat das in Römer 3, Vers 20 schon gesagt, wo steht, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gott hat uns das Gesetz gegeben, damit wir einsehen, dass wir genau solche Sünder sind wie Adam. Wir sollen daraus erkennen, Gott tut uns kein Unrecht damit, indem er uns die Schuld Adams zurechnet, sondern Gott rechnet uns, Gott gibt uns einen passenden Stellvertreter, weil Adam uns korrekt vor Gott repräsentiert. Denen, denen Gott ein Gesetz gegeben hat, sind somit nicht nur der Sünde Adams schuldig, sondern einer Menge von Übertretungen des Gesetzes. Adam hatte nur ein Gebot, das Gesetz enthält viele Gebote. Je mehr Gebote, desto mehr Sünde. Deswegen haben viele Menschen jetzt nicht nur die Sünde Adams, sondern viele Menschen haben viele Sünden. Paulus hat vorhin schon gesagt, dass Gottes Gnade überreich geworden ist, weil Gott nicht nur einem Menschen rechtfertigt, sondern viele Menschen. Und jetzt zeigt Paulus uns, dass Gott den vielen Menschen nicht nur eine Sünde vergibt, sondern den vielen Menschen vergibt Gott viele Sünden. Deswegen legt Paulus hier im Vers 20 quasi nochmal nach und er schreibt, dass die Gnade Gottes überreich geworden ist, indem Gott den Menschen so eine Masse an Sünden vergeben kann. Paulus bringt das Ganze jetzt im Vers 21 auf den Punkt und schreibt dort, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht, durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Menschen leben unter der Herrschaft der Sünde, die ihnen letztlich den Tod kosten wird. Sie sind durch ihre sündige Begierde gezwungen zu sündigen und sie häufen Unmengen an Sünden auf. Selbst wenn wir gläubig geworden sind und von der Herrschaft der Sünde befreit wurden, sündigen wir weiter, weil wir unsere sündige Natur immer noch in uns haben. Und es könnten Zweifel aufkommen, die uns zu der Frage bewegen, ja, ist da nicht irgendwann mal bei Gott Schluss mit Sünde? Ist das Maß der Sünde nicht irgendwann mal voll? Und habe ich dieses Maß nicht vielleicht schon erreicht? Vielleicht können einige Römer so gedacht haben. wenn wir lesen, was für Sünden sie verübt haben im Kapitel 1. Und durch Vers 21 macht Paulus klar, dass durch Jesus Christus jetzt die Gnade herrscht zum ewigen Leben. Und damit möchte Paulus sagen, dass die Herrschaft der Gnade der Herrschaft der Sünde überlegen ist. Wir erkennen das auch im Vers 20, wo Paulus gesagt hat, wo die Sünde zugenommen hat, da ist die Gnade überreich geworden. Die Gnade ist größer geworden als die Menge der Sünden. Das heißt, das Maß der Sünde wird niemals das Maß der Gnade einholen können. Und wenn wir da jetzt mal innehalten und uns überlegen, was das bedeutet, dann müssen wir auf eine Schlussfolgerung kommen, die Paulus uns jetzt wieder im Kapitel 6, Vers 1 vorwegnimmt. Da schreibt Paulus, was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Paulus weiß also, dass das, was er gerade gelehrt hat, diesen Gedanken zur Konsequenz hat im Denken von uns. Das heißt, wenn du verstanden hast, wie überströmend diese Gnade Gottes ist, dann denkst du dir, das ist doch eine Vergebungs-Flatrate. Es gibt kein Ende nach oben. Das Maß der Sünde wird die Gnade nicht übertrumpfen. Und wenn du das denkst, dann hast du konsequent mitgedacht, weil Paulus genau diesen Gedanken erwartet in Römer 6, Vers 1. Paulus möchte uns damit nicht ermutigen, weiter zu sündigen. Das ist, denke ich, klar mit Römer 6, Vers 1. Darüber werden wir nächste Woche genauer nachdenken. Aber er möchte uns damit diese Zuversicht geben, dass die Menge oder die Schwere meiner Schuld niemals ein Grund sind, an der rechtfertigenden Gnade Gottes zu zweifeln. Ich habe in der Vergangenheit viel gesündigt und ich werde auch in der Zukunft leider noch weiter sündigen. Wie viel wir sündigen werden, wissen wir nicht. Aber du darfst eines wissen: Gottes Gnade ist überströmend über unsere Sünde. Und zu dieser Gewissheit möchte Paulus die Römer bringen und zu dieser Gewissheit möchte Paulus uns heute durch diesen Text bringen. Gottes Gnade ist überströmend über die Menge unserer Sünde. Amen. Wir wollen jetzt zusammen das Lied singen, Mein ganzes Hoffen ruht allein.